Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik, von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika. Hallo und herzlich willkommen zur 11. Ausgabe des Onda Info. Neben aktuellen Meldungen aus Lateinamerika geht es heute auch um Kultur. Chronik eines Frühstücks heißt ein Film aus Mexiko, der auf der Berlinale gezeigt wurde. Der Film hat in Mexiko Skandale ausgelöst. Warum? Das erfahrt ihr am Ende des heutigen Infos. Zunächst aber geht es um folgende Themen. Im Fall Pinochet liegen neue Ermittlungen vor. Und Haiti hat einen neuen Präsidenten. In Guatemala patrouillieren nach langer Zeit wieder Militärs durch die Straßen. Und ebenfalls Guatemala, aber auch andere Regierungen Lateinamerikas setzen auf den Dollar als Wirtschaftsmotor. Peru erkennt die Zuständigkeit des Interamerikanischen Gerichtshofes wieder an. Und außerdem haben Homosexuelle am Valentinstag in Mexiko-Stadt protestiert. Und Uruguays Präsident ist für die Freigabe des Drogenkonsums. Bedrückender ist allerdings die Tatsache, dass Paramilitärs Menschen in Ecuador vertrieben haben. Dazu liefern wir einige Hintergründe und Betroffene berichten aus Ecuador.
¿Qué sucedió en la semana?
Neue Ermittlungen im Fall Pinochet. Die Ermittlungen im Fall Pinochet sorgen für zunehmende Unruhe im chilenischen Militär. Neue Hinweise auf die Schuld des Ex-Diktators sowie auf die Mittäterschaft noch aktiver Generäle verhindern einen schnellen Abschluss des Verfahrens. Die unausgesprochene Vereinbarung zwischen Regierung und Armeespitze, die sogenannte Vergangenheitsbewältigung schnell ad acta zu legen, kommt damit ins Wanken. Die Ermordung des damals 26-jährigen Ingenieurs Eugenio Ruiz Tagale Orrego durch die Todeskarawane ist das neueste Element in der Kette von Verstrickungen Pinochets und seiner Generäle. Am 7. Februar diesen Jahres veröffentlichte die chilenische Zeitschrift El Mostrador ein von Pinochet persönlich unterzeichnetes amtliches Schreiben vom Oktober 1977. In der vertraulichen Notiz erklärt Pinochet, wie der Mord von Ruiz Tagale Orrego gegenüber dem Justizminister gerechtfertigt werden sollte. Für den Menschenrechtsanwalt Eduardo Contreras ist das Dokument der juristische Todesstoß für Pinochet. Er überreichte das Schreiben dem Berufungsgericht. Es war immer klar, dass die Militärs auf Befehle von oben handelten. Doch bislang fehlten die Beweise. Hierzu Carmen Hertz, Anwältin der Anklage.
Wir haben alle Schritte des Verfahrens aufgedeckt. Wir haben unumstößliche Beweise, um zu belegen, dass der Beauftragte des Kommandanten und obersten Chefs der Armee diese Vernichtungsoperation nicht hätte durchführen können, ohne die präzisen und klaren Befehle eben dieses Chefs erhalten zu haben.
Pikant am Fall Ruiz Tagale Orrego ist auch der Hinweis auf die Mittäterschaft anderer hoher Militärs. So soll der oberste Befehlshaber der Luftwaffe, General Hernán Gabrielli, ebenfalls in den Tod des Oppositionellen verwickelt sein. Die Vorwürfe gegen den Luftwaffenchef kommen der Regierung des sozialdemokratischen Präsidenten Ricardo Lagos höchst ungelegen. Als Lagos versprach, dass Pinochet in Chile vor Gericht gestellt werden könnte, traf er zugleich auch ein Stillhalteabkommen mit der einflussreichen Rechten. Eine mögliche Verurteilung Pinochets war einkalkuliert. Sollten jedoch im Kontext der Pinochet-Ermittlungen auch andere Militärs vor Gericht gestellt werden, wäre der Handel hinfällig. Dies würde zu einer neuen Konfrontation zwischen Regierung und Militär führen.
Haiti hat einen neuen Präsidenten. Seit 7. Februar ist Jean-Bertrand Aristide als Präsident von Haiti im Amt. Trotz großer politischer Spannungen zwischen Opposition und Regierungspartei ist die Lage bisher überraschend ruhig. Die oppositionelle Demokratische Konvergenz hatte das Wahlergebnis als Manipulation bezeichnet. Über 90% der Stimmen gingen an Aristide. Die Partei schließt jede Beteiligung an der neuen Regierung aus. Auch der Nationalkongress demokratischer Bewegungen bezeichnete die Ernennung Aristides zum Präsidenten als Politik vollendeter Tatsachen. Andere demokratische Gruppen schließen allerdings inzwischen Koalitionsverhandlungen mit der umstrittenen Regierungspartei Chirestal nicht mehr aus. Aristide hat der Opposition bei seiner Antrittsrede symbolisch eine Friedensrose angeboten. In seiner fünfjährigen Amtszeit will Aristide vor allem die Infrastruktur Haitis verbessern und in Gesundheit, Bildung, Justiz und öffentliche Sicherheit investieren. Ob ihm das gelingt, ist fraglich, denn nach den umstrittenen Parlamentswahlen wurden erstmal internationale Hilfsgelder in Höhe von 500 Millionen Dollar eingefroren. Nach wie vor ist die politische Lage auf Haiti sehr verworren. Nach jahrzehntelangen Diktaturen und politischen Machtkämpfen fehlen demokratische Institutionen. Politische Gewalt ist nach wie vor auf der Tagesordnung und die einheimische Währung hat in den letzten 5 Jahren fast die Hälfte ihres Wertes verloren. Jean-Bertrand Aristide, der vor 11 Jahren als Kopf einer breiten Demokratiebewegung mit überwältigender Mehrheit zum Präsidenten gewählt wurde, hat viel Ansehen eingebüßt. Der ehemalige Armenpriester gilt als machtbesessen. Ihm wird sein luxuriöser Lebensstil vorgeworfen, der ihn immer weiter von der Basis entfernt habe.
In Guatemala patrouilliert wieder Militär in den Straßen. Die Regierung von Alfonso Portillo hat das Militär gebeten, die zivile Nationalpolizei zu unterstützen. Nun patrouillieren Militärs in den wichtigsten Städten des Landes. Innenminister Byron Barrientos rechtfertigt den Einsatz mit der fehlenden Kapazität der Polizei und der hohen Kriminalitätsrate im Land. Menschenrechtsgruppen und die guatemaltekische Anwaltskammer haben die Entscheidung scharf kritisiert. Es handele sich um eine erneute Militarisierung des Landes. Miguel Ángel Alvisuras von der Allianz gegen Straffreiheit, ACI, sagte, es scheine so, als ob Guatemala wieder einen Schritt zurück in die Vergangenheit gehe. Befürchtet werden erneute Menschenrechtsverletzungen und Aula Elena Farfan, die Vorsitzende der Vereinigung der Familienangehörigen verhafteter Verschwundener, FAMDEGUA, prophezeit Angst in der Bevölkerung. Während des bewaffneten internen Konfliktes sei es die Funktion der Militärs gewesen, die guatemaltekische Bevölkerung zu unterdrücken. Ebenfalls kritisiert wurde ein Abkommen der Regierung von Alfonso Portillo mit der US-Armee. Bereits seit Mitte Januar sind 300 Mitglieder der US-Armee im Land, bald sollen es 400 sein. Die Anwesenheit der Soldaten in der nördlichen Provinz Petén dient angeblich ausschließlich sozialen Zwecken. Sie sollen in 16 Gemeinden des Petén Straßen und Schulen bauen und die Bevölkerung medizinisch und zahnärztlich betreuen. Allerdings werden an den ausschließlich sozialen Absichten Zweifel laut. Der linke Oppositionspolitiker und Zeitungskolumnist Julio César Macias Mayora vermutet den Grund für die Anwesenheit der US-Armee in der gemeinsamen Grenze des Petén mit der mexikanischen Provinz Chiapas. In dieser Provinz ist das Kerngebiet der aufständischen Zapatisten. Da US-Einheiten in Mexiko aufgrund der nationalen Sensibilität unmöglich seien, so argumentiert Mayora, müsste Guatemala herhalten. Eine bessere Überwachung der zapatistischen Aktivitäten von Guatemala aus könnte durchaus ein verstecktes Ziel der USA sein.
Die Regierungen Lateinamerikas glauben an den Dollar als Wirtschaftsmotor. Nach El Salvador hat nun auch Guatemala beschlossen, den amerikanischen Dollar als Parallelwährung zu erlauben. Im Dezember billigte der guatemaltekische Kongress ein Gesetz, das im Mai in Kraft treten wird. Dieses Gesetz erlaubt den uneingeschränkten Umlauf des amerikanischen Dollars und anderer harter Währungen im Bankverkehr und bei kommerziellen Transaktionen. Begründet wurde der Schritt mit der Hoffnung, der Dollar könne das Finanzsystem des Landes stabilisieren und ausländische Investoren anziehen. Der guatemaltekische UNO-Botschafter Gerd Rosenthal hält es für fragwürdig und ist der Überzeugung, eine zusammenhängende Wirtschaftspolitik könne zum gleichen Ergebnis führen. Auch in Nicaragua und Costa Rica wird derzeit über das Währungsthema verhandelt. Tatsächlich ist der Dollar seit langem in Panama als Zahlungsmittel erlaubt und in El Salvador gibt es seit Januar die Möglichkeit, sowohl mit dem salvadorianischen Colón oder mit dem US-Dollar zu zahlen.
Peru erkennt die Zuständigkeit des Interamerikanischen Gerichtshofes wieder an. Weil der ehemalige Präsident Alberto Fujimori mit einem Urteilsspruch der juristischen Instanz nicht einverstanden war, zog sich Peru im Juli 1999 aus dem Interamerikanischen Gerichtshof zurück. Damals ging es um 4 Chilenen, die der Tupac Amaru angehörten. Sie waren von einem Militärgericht zu lebenslanger Haft aufgrund von Terrorismus und Vaterlandsverrat verurteilt worden.
Der Interamerikanische Gerichtshof hatte eine erneute Verhandlung vor einem Zivilgericht gefordert.
In Mexiko haben am Valentinstag Homosexuelle gegen Diskriminierung protestiert. Rund 200 homosexuelle Paare haben am Valentinstag in Mexiko-Stadt in einer symbolischen Zeremonie geheiratet. Vor den Augen tausender Zuschauer unterzeichneten die Heiratswilligen ein Dokument, das jedoch offiziell nicht als Heiratsurkunde anerkannt wird. Ziel der Aktion ist es, gegen die Diskriminierung von Homosexuellen zu protestieren. In Mexiko sei es für schwule Paare sehr schwer, eine Wohnung zu mieten oder einen Kredit zu bekommen, sagte Armando Urcejo von einer homosexuellen Organisation. Viele Homosexuelle könnten nicht einmal der Sozialversicherung beitreten.
Uruguays Präsident ist für die Freigabe des Drogenkonsums. Uruguays Staatschef Jorge Batlle hat sich zum wiederholten Mal dafür ausgesprochen, die Bestrafung des Drogenkonsums im Land abzuschaffen. Dies ist seiner Auffassung nach die einzige Möglichkeit, den Drogenhändlern ihr Milliardengeschäft zu verderben. Wenn die Droge keinen verbotenen Wert habe, könne der Drogenhandel nicht diese enorme Stärke entwickeln, die ihn derzeit in der Welt kennzeichne, argumentiert der uruguayische Präsident. Das Drogengeschäft habe die Kraft zu töten, das Töten zu befehlen, Richter und Unterdrückungskräfte zu kaufen und sogar das Leben der Nationen zu verändern. Nicht einmal die USA könnten den Handel kontrollieren. Es sei daher sehr viel besser, wenn alle gleichzeitig den Konsum freigeben, um dem Geschäft ein Ende zu setzen.
Flüchtlingsprobleme in Ecuador. Der Konflikt in Kolumbien macht nicht vor den Landesgrenzen Halt. Die mit dem Plan Colombia ins Rollen gebrachte Drogenbekämpfung und die damit zusammenhängenden Aktivitäten der Paramilitärs haben auch Auswirkungen auf die Bevölkerung in Ecuador. Vergangene Woche flohen etwa 600 ecuadorianische Bauern und Bäuerinnen vor kolumbianischen Paramilitärs aus ihren Dörfern. Sie waren mit dem Tod bedroht worden, weil sie angeblich den Standort von geheimen Drogenlabors an die ecuadorianische Armee verraten hatten.
Sie kamen so um 7 Uhr abends. Wir saßen da ganz friedlich. Sie sagten, Senora, wir haben eine schlechte Nachricht für Sie. Was für eine Nachricht, frage ich. Sie müssen noch diese Woche gehen, wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist. Wenn Sie sterben wollen, bleiben Sie da. Dann kommen die Paramilitärs und machen euch alle fertig. Dass wir alle abhauen sollen, dass wir den Hafen verlassen sollen. Sie würden uns alle umbringen.
Die Flüchtlinge sind inzwischen in der ecuadorianischen Amazonasprovinz Sucumbíos und in Tena. Sie hausen in schnell improvisierten Unterkünften. Das Rote Kreuz unterstützt sie mit Lebensmitteln und bietet auch emotionale Hilfe für die traumatisierten Kinder und Erwachsenen an. Die Arbeit des Roten Kreuzes wird von einer Krisenkommission der ecuadorianischen Regierung unterstützt. Das Hochkommissariat für Flüchtlinge der Vereinten Nationen ACNUR, das im Rahmen des Plan Colombias Flüchtlinge aus Kolumbien versorgt, kümmert sich bislang nicht um die ecuadorianische Bevölkerung. Der Präfekt von Sucumbíos, Luis Bermeo, nimmt zu der Frage nach der Zuständigkeit von ACNUR Stellung.
Da muss sich das Kanzleramt einschalten, denn ACNUR kann nicht einfach die ecuadorianischen Flüchtlinge in den Plan Colombia mit aufnehmen. Die ecuadorianische Regierung muss sich erstmal selbst um diese Vertriebenen kümmern. Wir müssen sehen, wie wir diesem Sektor unserer Bevölkerung helfen können, der vom Plan Colombia betroffen ist.
In der grenznahen Provinz Sucumbíos gibt es aber auch viele kolumbianische Bürgerkriegsflüchtlinge. Noch einmal Luis Bermeo.
Es gibt so etwa 1.700 registrierte kolumbianische Flüchtlinge. Viele von ihnen sind in Familien untergebracht, meist in Familien der kolumbianischen Gemeinde hier. Einige wenige leben in Flüchtlingslagern, so 100 bis 110 Menschen. Eigentlich will niemand in den Lagern leben. Sie sind wie ein Gefängnis. Die Menschen wollen ein Heim mit anderen zusammen.
Die ecuadorianischen Flüchtlinge wollen zurück, aber nur unter der Bedingung, dass ihnen Schutz garantiert wird. Sonst bevorzugen sie es, woanders angesiedelt zu werden.
Me estoy bañando. Carajo! ¿Qué pasa?
Der Vater ist ein Bilderbuch-Macho und macht alle fertig. Der ältere Sohn ist ein gewalttätiger Nichtsnutz, der seine Schwester sexuell belästigt. Die Schwester hält die Aggressionen der Männer nicht mehr aus. Sie versucht zu fliehen, doch schon an der Haustür verlässt sie der Mut. Der kleine Bruder tut sein Bestes, um in die Fußstapfen des Großen zu treten. Er wünscht sich sehnlichst Sex mit Mutter und Schwester. Die Mutter opfert sich auf und ist Opfer ihrer Lieben. Um die Familie herum? Ein Mann, der nicht weiß, dass er eine Frau ist, ein Taxifahrer, der nicht weiß, wo er hinfährt und ein Frühstück, das noch nicht serviert wird. Noch nicht. Der im März 2000 uraufgeführte Film füllte die Kinosäle Mexikos über Monate. Die Berühmtheit einiger seiner Hauptdarsteller hat sicherlich dazu beigetragen, aber sie allein erklärt den Andrang nicht. Crónica de un desayuno lässt niemanden kalt. Manche hassen die überzogenen und oft gewalttätigen Szenen, wie die, wo der Transvestit Juan von seinem heterosexuellen Liebhaber entmannt wird, damit er endlich wie eine Frau aussieht. Andere dagegen schätzen den Mut, mit dem der Regisseur und sein Produzent die schmutzigen und unflätigen Geschichten erzählen, die das mexikanische Leben schreibt. Die Doppelmoral der Gesellschaft wird hier gnadenlos vorgeführt. Der Film ist gespickt mit mexikanischem Witz und Humor, scharf gewürzt und heiß gekocht. Man muss nur aufpassen, dass man sich nicht die Zunge verbrennt, bevor die Huevos a la Mexicana, die mexikanischen Rühreier, überhaupt serviert werden. Bruno Bichir, Produzent und Darsteller, kann darüber nur lachen.
Wir Mexikaner haben viel Humor. Damit meine ich nicht, dass wir uns über den Tod lustig machen oder über unsere Tragödien. Wir machen sie einfach erträglicher. Was weiß ich? Ich kann es selbst nicht richtig erklären. Auf jeden Fall glaube ich, dass wir einen hervorragenden Sinn für Humor haben. Er ist liebenswert, wirklich lustig. Hier in Mexiko passieren aber auch einfach die sonderbarsten Dinge.
10 Jahre lang hat der junge Produzent und Schauspieler Bruno Bichir an der Filmversion des Theaterstücks von Jesús González Dávila gearbeitet. Es gelang ihm, viele der bekanntesten Darsteller Mexikos, wie María Rojo, Fabiana Persábal und Eduardo Palomo, für den Film zu gewinnen. Gedreht wurde in nur 27 Tagen mit einem Budget von weniger als 2 Millionen Mark. Crónica de un desayuno wurde während des 15. Filmfests von Guadalajara in Mexiko uraufgeführt. Der Regisseur Benjamin Kahn erhielt den Preis für die beste Regie. Außer in seinem Heimatland ist der Film bislang nur auf dem Filmfest in Montreal zu sehen gewesen. Nun hat das deutsche Publikum die Gelegenheit zu entscheiden, ob es diesen ungewöhnlichen Blick hinter die Kulissen Mexikos ansprechend findet. Bruno Bichir findet Deutschland ideal für die europäische Uraufführung seines Films.
Meiner Meinung nach geht von Deutschland etwas Abstraktes, Sonderbares, Avantgardistisches und Unverständliches aus. Es gibt dort eine Tradition, ein Erbe der Avantgarde, des Nicht-Angepasst-Seins. Deshalb ist es für uns eine große Überraschung, ein großes Geschenk und ein großer Traum, zur Berlinale eingeladen worden zu sein. Wer weiß, ob er dem deutschen Publikum gefallen wird. Wahrscheinlich erscheint Ihnen der Film unglaublich exotisch. Nichtsdestotrotz sind es die einzigen, die es gewagt haben, uns einzuladen. Weder Venedig noch San Sebastian waren interessiert. Ja, wir haben da einen sehr eigenartigen und seltsamen Film gedreht.
Für Bruno Bichir ist Deutschland also in gewisser Weise abstrakt und sonderbar. Wird dem deutschen Publikum der Einblick in die mexikanische Gesellschaft Alacan und Bichir auch sonderbar erscheinen?
Ich weiß nicht, was sie erwarten. Ich glaube aber, dass der Film von vielen Festivals abgelehnt wurde, weil er eine Seite unseres Landes zeigt, die nicht erwartet wird. Bei mexikanischen Filmen erwartet man entweder sehr ländliche Themen oder eben Großstadtgeschichten wie der Callejón de los Milagros. Auch die Revolutionsfilme sind beliebt, sowie Filme, die sich mit der Problematik der mexikanischen Einwanderer in den USA beschäftigen. Das sind Themen, die Aufmerksamkeit erregen. So wollen sie uns sehen. Wenn wir uns dann aber so zeigen, wie wir es für richtig halten, passen wir nicht mehr ins Schema. Als Crónica de un Desayuno in Montreal gezeigt wurde, stand eine junge Marokkanerin nach der Vorstellung auf, applaudierte wie verrückt und rief: "Das ist unglaublich, aber der Film hätte genauso gut in Marokko spielen können. So sind wir nämlich auch."
De Marruecos terminó la película y entonces aplaudió a rabiar y se volteó y me dijo: "No puede ser, es que así somos en Marruecos." Entonces dije: "Ay, pues mira." ¿No?
Einem amerikanischen und europäischen Publikum mag der Film so realistisch und fantastisch erscheinen, aber für uns ist es eine Milieustudie, denn er spricht davon, wie wir sind.
Auf der Internetseite von Nachrichtenpool Lateinamerika findet ihr
Radiobeiträge von Onda und Texte von Punal.
Also www.npla.de.